wenn man sich die Menschheitsgeschichte oder die Technologiegeschichte anschaut, dann haben wir eigentlich lauter Wunder bisher geschafft, nicht wahr? Wir haben Flugzeuge, wir haben Handys, wir haben das Internet und jetzt haben wir halt KI. Und ich glaube, es ist wichtig, dass halt KI ein bisschen so diesen mystischen, geheimnisvollen, vielleicht auch bedrohlichen, diese bedrohliche Aura ein bisschen verliert oder abgebaut wird.
Himmel und Erdung. Spirituell Leben in der Netzzeit. Revlab.
Vielleicht kennt ihr das. Man ist bei Freunden eingeladen oder auf einer Party und es dauert nicht lange, da kommt das Gespräch auf KI. Man hört überfliegende Erwartungen, aber auch apokalyptische Ängste, aber keiner weiß so recht wirklich, wie es ist und keiner blickt so recht durch. Und deshalb bin ich glücklich, heute jemanden zu haben, der sich da wirklich auskennt, nämlich Simon Bauer. Er ist Deep Learning Researcher. Hallo, lieber Simon.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hier ist Himmel und Erdung, ein RefLab Podcast. RefLab, das reformierte Labor in Zürich. Und ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin, Podcasterin, Bloggerin. Und ein Fokus meines Podcasts ist, wie sich in unserer digitalen Gegenwart Religion und Spiritualität verändert. Aber ich blicke auch weiter, nämlich welche Implikationen das hat, auch gesamtgesellschaftlich, politisch auch und ökonomisch. Du forschst und arbeitest bei der Fraunhofer Gesellschaft. Da forschst du als Doktorand mit Fokus auf Anwendung und Unsicherheit beziehungsweise Verlässlichkeit bezogen auf KI. Diese Fraunhofer Gesellschaft ist ja eine sehr renommierte europäische Institution, wenn es um Innovationen geht. Jetzt meine erste Frage an dich. Die digitale Welt, die verspricht ja gerade Kontrolle. Viele Leute aber haben das Gefühl, dass gerade etwas entgleitet. Wie erlebst du diese Spannung, fachlich und persönlich?
Ja, also ich erlebe diese Spannung auf jeden Fall auch, sowohl fachlich als auch persönlich. Ich würde vielleicht mal mit dem fachlichen Aspekt anfangen. Ich meine, das ganze KI-Forschungsfeld ist extrem dynamisch und schnelllebig. Wir sehen zum Beispiel, dass in wissenschaftlichen Publikationen zur KI selbst immer auch natürlich mehr KI verwendet wird. Einerseits bringt es dort natürlich sehr viel Schnelligkeit oder Effizienz, weil man einfach Dinge schneller programmieren kann, man kann Dinge schneller ausprobieren, man kann schneller experimentieren sozusagen. Gleichzeitig macht es das aber auch mehr fehleranfällig, weil die Modelle ja im Endeffekt nur auf Statistik basieren und Statistik immer auch fehlerbehaftet ist. Das heißt, es ist fachlich auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert eigentlich, weil man einerseits schneller, viel effizienter ist und dadurch vielleicht auch auf eine Art besser, aber gleichzeitig muss man genauer arbeiten und darf sich natürlich nicht blind auf die ganze Sache verlassen. Also die Spannung ist da auf jeden Fall schon gegeben. Persönlich ist es, würde ich sagen, eigentlich ganz genauso. Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen. Meine Schwester hatte vor kurzem ein Kunstprojekt und ich habe ihr geholfen, eine Website dafür zu erstellen. Das habe ich selber nie gelernt, Webseiten zu programmieren, aber mit KI ging es ganz schnell. Also da war das für uns einfach im Endeffekt, hat es das Möglichkeiten eröffnet, die wir so gar nicht gesehen haben. Gleichzeitig mache ich mir aber persönlich auch Sorgen, wie viele andere Leute, inwiefern ist das, was ich mache oder jetzt gerade lerne, in der Zukunft noch relevant oder inwiefern wird es dann vielleicht nicht mehr relevant sein, weil es einfach ersetzbar wird. Also die Sorgen habe ich wie viele andere Menschen natürlich ganz genauso.
Kann ich nur bestätigen, kenne ich auch selber gut, das Gefühl, jetzt wie auf 7 Meilenstiefeln unterwegs sein zu können, aber man heimst sich dann wieder neue Probleme ein, zum Beispiel, dass man was promptet und dann nochmal promptet und einfach der Text auch immer länger wird, den man dann doch wieder selber bewältigen muss irgendwo. Zu der Frage nach den Ängsten und den Erwartungen. Da ist ja viel im Raum. Also Jobverlust hast du ja selber schon angesprochen oder zumindest eine große Veränderung des Arbeitsfeldes, Kontrollverlust, Verlust der Wahrheit auch und ganz tiefe existenzielle Ängste auch, dass wie das Menschsein entwertet wird. Bezüglich dieser Ängste, was hältst du da für rational und was ist eher Ausdruck tiefer liegender gesellschaftlicher und existenzieller Verunsicherung?
Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Frage und auch sehr vielschichtig. grundsätzlich würde ich sagen, also habe ich auch selber eben gerade schon gesagt, ich kann die Angst quasi als Mensch vor der KI zu verschwinden auf eine Art nachvollziehen. Es ist aber so, dass, glaube ich, KI nicht zu diesen apokalyptischen Szenarien führen wird, wie zum Beispiel Massenarbeitslosigkeit. Das ist vielmehr so, dass es halt bestimmte Tätigkeiten gibt, die sich vielleicht gut automatisieren und dadurch ersetzen lassen. Aber so auf breiter Schicht würde ich sagen, ist KI keine Bedrohung für den Menschen oder für den menschlichen Faktor. Insofern sind die Ängste zu verschwinden einerseits rational, weil sie im Individualfall in den bestimmten Berufen, bei bestimmten Situationen durchaus begründet sein können, aber auf breiter Ebene, als dass sozusagen der Mensch wirklich von KI ersetzt wird, würde ich sagen, ist es in dem Sinne nicht rational, als dass einfach zu dystopisch gedacht ist. Ich glaube, das werden wir in der Realität so auch in absehbarer Zeit nicht sehen.
Und was macht dich da optimistisch?
Einfach die Tatsache, dass KI, wenn man sozusagen die ganze Mystifizierung, die drumherum ja auf jeden Fall stattfindet, so mit allein schon dem Begriff Intelligenz, wenn man die sich wegdenkt und sich klar macht, dass hinter KI eigentlich nur Statistiken stehen, die auf Daten basieren, und Statistiken, wie gesagt, immer fehlerbehaftet sind, dann macht einem das Mut in der Hinsicht, weil der Mensch eben immer noch die Person ist, die im Endeffekt die Fehler kontrolliert oder finden kann überhaupt, während die KI eigentlich nur produziert, aber ohne ein Verständnis über richtig und falsch zum Beispiel zu haben. Das ist eine Entscheidung, die wir nicht abgeben werden können, glaube ich.
Da hake ich bei dem Stichwort Fehler ein. Wir erleben ja, dass sie immer wieder mal ein wenig bis sogar ziemlich daneben liegen kann. Andererseits verblüfft sie uns auch mit dem, was sie da ausspuckt. Nun ist nicht Wissen und Fehler machen oder auch Wirklichkeit verzerren, gibt's ja nicht erst seit der KI. Ist ein Modell denkbar, also ein Large Language Modell, ein KI-Modell, das weiß, das offenlegen kann, wo das Nichtwissen beginnt, wo es selber Nichtwissen produziert. Ist das denkbar?
Ja, das ist auf jeden Fall denkbar und das ist eigentlich genau das Feld, in dem ich mich, also das Forschungsfeld, in dem ich mich bewege, zu quantifizieren, also festzustellen, wie viel Unsicherheit es in einem Modell oder einer konkreten Vorhersage, einer konkreten Antwort von einem Modell, wie viel Unsicherheit ist da enthalten und das eben auch sichtbar zu machen, weil die Idealvorstellung, die wir damit sozusagen eigentlich verfolgen oder erreichen wollen, ist, dass ein Modell uns sagt, wenn es keine Ahnung hat. Ich meine, wenn man es zum Beispiel ein Modell fragt, was ist die Hauptstadt von Frankreich und es sagt Berlin anstatt Paris, dann ist das ein offensichtlicher Fehler. Aber wenn wir jetzt was fragen, wo wir uns selber unsicher sind und den Fehler des Modells nicht erkennen können, das ist dann natürlich problematisch. Und deswegen versuchen wir eben genau dieses Problem zu lösen, dass das Modell uns eigentlich mitteilen sollte, wenn es selber keine Ahnung hat von dem, was es eigentlich produziert.
Diese Modelle, GPTs, die sind ja so trainiert inzwischen, habe ich gelesen, dass da ich permanent Tag und Nacht lesen müsste, 100 Millionen Jahre, um diese Menge lesen zu können, mit der GPT-3 trainiert wurde. Und die Daten sind so komplex konfiguriert, dass es nicht etwa nur 3 oder 4 Dimensionen, sondern über 12.000 Dimensionen sind, was es da anordnet und verknüpft. Und da kommt ja auch dieser Ausdruck neuronal, wo man eigentlich an menschliches Gehirn denkt, ins Spiel. Jetzt weiß ich nicht, habe ich das korrekt beschrieben, aber das wäre jetzt die Anschlussfrage. Hältst du es für möglich, dass wir es noch erleben, dass das so perfekt wird, dass es irgendwie wie nicht wirklich mehr Fehler macht? Oder ist das eine utopische, ist das eine Science-Fiction-Vorstellung?
Einerseits also wirken die Modelle eben, wie du schon sagst, eigentlich sehr perfekt oder schon sehr menschlich und als ob sie alles wissen. Also die erscheinen auf eine Art kompetenter, als sie sind. Modelle lernen richtig, wie du gesagt hast, auf Daten. Und wir sind jetzt gerade eigentlich an dem Punkt, ab dem alle Daten, die relevant sind für Language Models, Language Models lernen eben auf Textdaten, weil sie ja Texte als Input bekommen, Texte als Output generieren. Wir sind an dem Punkt, an dem eigentlich schon die meisten Textdaten verwendet wurden. Also Textdaten kommen eben zum großen Teil aus dem Internet, kommen aus öffentlich verfügbaren Dokumenten, aus öffentlich verfügbaren Büchern, Bibliotheken und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum wir gerade ein bisschen eine Verlangsamung sehen in den Fortschritten von den Modellen, weil wir langsam an der Grenze sind, an dem, was wir an Daten zur Verfügung hatten. Und das ist die eine Sache, die Daten sozusagen bilden ein natürliches Limit, sage ich mal, von dem, was lernbar ist. Also das Lernen ist immer beschränkt auf die Qualität und die Menge der Daten. Und das andere ist,
dass... Heißt das, es hat sich so richtig durchgefressen durch die Bibliotheken und auch die alte Literatur?
Teilweise, wenn die digitalisiert wurde, auf jeden Fall. Also ich denke, so ältere Romane, Bücher und so weiter sind, insofern die digitalisiert wurden, auf jeden Fall enthalten. Es ist nicht so ganz klar, was alles drinsteckt, weil wir haben ja vor allem in Europa viele Datenschutzgesetze, Copyright und so weiter. Und offiziell ist es dann natürlich nicht erlaubt, auf sowas zu trainieren, aber es gibt schon Fälle, wo nachgewiesen wurde, dass halt teilweise auf solchen Daten doch trainiert wurde und so. Das ist halt immer ein bisschen schwierig.
Geistige Aneignung mal im großen Stil sozusagen.
Ja, genau. Genau. Also sind wir in Europa, glaube ich, auf einem tatsächlich ganz guten Weg, da einen Riegel vorzuschieben. In USA oder auch in anderen Ländern wie China zum Beispiel findet das nicht so statt. Aber ja, also das hängt eben im Wesentlichen wirklich von der Qualität und von der Menge der Daten ab und gar nicht so sehr von dem, wie die Architektur von einem Modell aufgebaut ist. Also ich meine, das kann schon Unterschiede machen. Die brauchen eine bestimmte Größe an neuronalen Verbindungen sozusagen, die sie haben, um die Daten aufnehmen zu können. Aber viel wichtiger hat sich in der Forschung die Meinung inzwischen rausgebildet, ist, dass eigentlich wirklich die Daten gut sind und in ausreichender Menge vorhanden sind. Also das ist die eine Sache vom Limit, die Daten. Die andere Sache ist, das ist auch also eine Meinung, die recht anerkannt ist mittlerweile in der Forschung, dass LLMs aufgrund ihrer stochastischen Natur, man lernt im Endeffekt wirklich, oder die Modelle lernen eine Verteilung über Daten. Sie arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Sie sagen quasi immer ein Wort vorher, schauen sich dann an, was sie bisher vorhergesagt haben und berechnen dann die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Und wenn man mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, ist es halt immer so, dass auch ein Fehler sich einschleichen kann, einfach aufgrund der Natur von einer Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet, dass Halluzinationen, wie wir sie nennen, also Fehler des Modells, wenn es etwas sagt, was eigentlich nicht den Tatsachen entspricht, dass die auf eine Art unvermeidbar sind. Es gibt auch Paper, die das inzwischen mathematisch formal gezeigt haben, dass diese Halluzinationen zu einem gewissen Grad unvermeidbar sind. Das heißt, von einem perfekten Modell gehe ich auf dem derzeitigen Stand der Technik eigentlich nicht aus.
Das hast du vorsichtig formuliert, derzeitigen Stand der Technik. Aber was ich jetzt auch raushöre, es nimmt mir ein bisschen auch eine Sorge, dass es so sprunghaft weiterentwickelt, wie wir es als User so in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Und da, wenn ich dich richtig verstehe, ist das jetzt mal nicht zu erwarten.
Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Der Sprung von ChatGPT 3 zu 4 war sehr groß. Das war der Sprung vor mittlerweile 3 Jahren, ich glaube 2023 im Sommer, war das. Der Sprung war sehr groß, weil dann auf einmal dieser Chatbot im Internet war, mit dem man sprechen konnte und der alles wusste auf den ersten Blick. Wenn man genauer geschaut hat, hat er damals schon viele Fehler gemacht und die wurden inzwischen auch ausgebessert und so. Aber man hat jetzt in den 3 Jahren, seitdem dieser große Sprung war, würde ich sagen, keinen derart großen Sprung mehr gemacht, sondern die Sprünge sind kleiner geworden und ich glaube, sie werden eben aufgrund der Sachen, die ich gerade eben genannt habe, also vor allem Daten und einfach der algorithmischen Struktur, die darunter liegt, werden die Sprünge kleiner werden. Also wir sind sozusagen gerade ein bisschen am Abflachen der Fortschrittskurve. Ob und wann natürlich ein nächster Sprung kommt, ist schwer zu sagen. Ich bin sicher, dass es da viele Bestrebungen gibt, was sozusagen den nächsten großen Sprung verursacht, aber wann und ob der gefunden wird, ist natürlich immer fraglich.
Als das rauskam, habe ich das gleich auch mir gegriffen für RefLab und habe ChatGPT gefragt, wie er Weihnachten findet, ob er Weihnachten feiert. Ich habe gemerkt, so im Anfang, in dieser Aufregung, man kann jetzt mit dem reden, habe ich irgendwie wie so ein bisschen versucht, ihn auch aufs Glatteis zu führen, ihn oder sie oder es, wie immer man das ansprechen möchte und auch gefragt, wie heißt du? Und dann hat er mal das gesagt, mal das, inkonsistent geantwortet. Ja, das waren die spielerischen Anfänge. Und inzwischen, wie viele andere, nutze ich es vielfach in meinem Alltag schon. Studien zeigen ja auch, dass Leute, die in den Medien sind, aber auch in der Wissenschaft und in anderen Feldern, das viel nutzen, mehr als man gern öffentlich zugibt. Also es hat sich extrem implementiert in den Alltag vieler Leute. Wie ist es bei dir selber, wie nutzt du ChatGPT?
Ich benutze es schon auch recht viel, würde ich sagen. Also in der Arbeit ist es, wie gesagt, für Programmieren ist es großartig, weil es einfach viel schneller geht. Also ich bin ja studierter Statistiker, das heißt, ich habe formal nie Informatik studiert oder dadurch auch nicht systematisch Programmieren gelernt, sage ich mal, sondern ich habe es quasi nebenbei für, soweit es in meinem Studium relevant war, gelernt. Also in Statistik kommt man auch nicht ohne Programmieren aus, aber ich habe jetzt kein formales Programmiertraining, wie es ein Informatiker oder Informatikerin hat. Und dafür ist es für mich wirklich extrem gut, einfach weil ich sozusagen recht, ja, ich würde sagen, so auf Medium-Level programmieren konnte und jetzt einfach damit Sachen machen kann und auch nachvollziehen kann, die sonst eigentlich nur Profi-Informatiker gemacht hätten, würde ich sagen. Also dafür ist es ein riesiger Effizienzbooster und ich würde sagen, auch im Alltag ist es durchaus praktisch, einfach um schnelle Recherchen zu tun, aber immer unter der Prämisse, dass man mit einem Fehler in der Antwort auch leben könnte. Also man sollte sich keine juristische Beratung zum Beispiel holen oder würde ich selber nicht machen, aber so wenn man so Basic Facts, sage ich mal, recherchieren will, ist es oft einfach schneller und sinnvoller als Google.
Du hast das Thema Effizienzsteigerung angesprochen. Ich würde das noch ergänzen um Kreativität. Würdest du sagen, das kann auch kreativ sein? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist ein stochastischer Papagei. Das heißt, er kann eigentlich nur das kombinieren und verarbeiten, was man ihm sozusagen eingespeichert hat. Aber inzwischen merken wir ja, dass es viel, viel stärker geworden ist. Also meine Frage an dich, würdest du sagen, die kann auch Kreativität?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich würde sagen, das Model per se ist nicht kreativ, weil es hat keinen Begriff von Kreativität, es hat kein Verständnis davon. Was es aber, glaube ich, sehr wohl kann, ist, es kann eben stochastische Variationen produzieren, auf die wir so vielleicht nicht gekommen wären. Und die wiederum könnte ein Künstler, eine Künstlerin kreativ verwenden. Also ich glaube, da geht es wirklich um den Blickwinkel, den man einnimmt, wenn man sagt, man nimmt KI und arbeitet das in seinen kreativen Prozess mit ein, dann ist es natürlich auch dadurch Teil der Kreativität, aber selbst kreativ sein würde ich nicht sagen, weil eben da gar kein Begriff davon vorhanden ist für das Modell, sondern weil eben nur eigentlich stochastische Variationen auf den Input produziert werden.
Könnte es einen Text produzieren, einen Text oder voraussagen für einen Text, wo es nie so einen Text eingespeist bekommen hat, also wie einen neuen Text?
Ja klar, man kann theoretisch ihm die Aufgabe geben, schreib mir eine Geschichte von Franz Kafka, die er so nie geschrieben hat. Und dann wird das halt ein Stück weit danach klingen, aber es wird sicher, würde niemand ernsthaft als eine Geschichte auf Kafka-Niveau wahrnehmen. Deswegen so Kunst interessant.
Es haben ja auch schon jetzt ernstzunehmende Literaturpreise, da haben schon KI-Texte gewonnen. Das war in den Medien. Ja, klar. So etwas ist schon passiert.
Klar, das ist, weil man, ich denke, das liegt daran, dass, also ich meine, KI kann, also dadurch, dass sie stochastische, also zufällige Variationen produziert, ist es auf eine Art immer was Neues, was da rauskommt. Ob das aber sozusagen auf dem Niveau von einem menschlichen Output ist, das ist subjektiv oder das ist, muss theoretisch jeder für sich entscheiden. Worauf ich raus wollte, ist, dass KI selber nicht wirklich kreativ sein kann in dem Sinn, weil sie keinen Willen und keine Zwecke und so weiter kennt. Es ist immer nur der Mensch, der das sozusagen entweder in die KI hineinlegt und sagt, okay, die hat das was produziert, was wir als Kunst verstehen, aber sie selber kann nicht kreativ von sich aus agieren.
Sehr spannend. Simon, lass uns jetzt einen Erklärblock einschieben, ganz grundlegend. Also wir sprechen von Large Language Models, also übersetzt, wie würdest du sagen, große Sprachmodelle.
Ja.
Und wir sprechen von Deep Learning, also irgendwie tiefen Lernen. Das ist dein Metier. Kannst du das erklären, in welchem Verhältnis das steht?
Ja, Deep Learning bedeutet, also Deep Learning ist eine Subkategorie von Machine Learning. Und Machine Learning bedeutet im Endeffekt die wissenschaftliche, mathematische Disziplin davon, aus Daten zu lernen. Und Deep Learning ist, wie gesagt, Machine Learning ist älter und Deep Learning ist eben diese Subkategorie, die mit einer bestimmten Art von Modellen arbeitet. Das sind eben diese neuronalen Netze. Das klingt eigentlich komplizierter, als es ist, weil ein neuronales Netz ist auf eine Art eigentlich nur eine Hintereinanderschaltung von mehreren ganz einfachen Rechenoperationen, sage ich mal. Und dadurch, dass aber man sozusagen verschiedene Schichten hat, in denen diese Operationen ablaufen, sprechen wir von tiefen neuronalen Netzen und auf Englisch dann eben Deep Learning.
Also, das klingt ja so tiefgründig wie deutsche Romantik. Es geht ganz tief.
Ja, genau. Also es ist eigentlich, das Tief bezieht sich wirklich nur darauf, dass man sozusagen mehrere Schichten hat, in denen diese Neuronen, die im Prinzip nichts anderes als einfache Multiplikation sind, hintereinander geschaltet sind. Und damit hat man die Tiefe. Und Deep Learning ist eben sozusagen die Modellarchitektur oder das Lernschema, das Modelle produziert, eben unter anderem Large Language Models. Und Large Language Models heißen einfach nur so, weil sie Language Models sind, also Sprachmodelle, Modelle, die auf Sprachen trainiert wurden und Sprache produzieren, und Large einfach nur, weil die halt eine gewisse Größe erreicht haben und dadurch auch dann auf einmal diese beeindruckenden Kapazitäten hatten. Und deswegen sprechen wir dann von Large Language Models, aber im Prinzip ist zwischen einem Large und einem Small Language Model architektonisch nicht unbedingt ein Unterschied außer der Größe.
KI hat mir da ein Bild ausgespuckt, und zwar stell dir vor, Deep Learning ist so wie die Werkstätte, wie das Labor, und Large Language Modell ist wie ein Typ eines Autos, das da produziert wird oder hervorgeht. Nun, Sprache ist ja etwas, was immer mehrdeutig bleibt. Dieser Schritt, den du schon angesprochen hast, ich glaube, der war 2017, mit dem, wo die GPTs aufkommen, mit dem Transformer, das hast du gerade räumlich beschrieben, wo so Layers hintereinander gelegt sind, das war so ein Schritt, wo die Zahlen auch noch reingekommen sind. Also dass Worte, da wird eben mittels Zahlen nochmal kodiert, in welchem Verhältnis sie zu anderen Worten stehen. Stimmt das? Habe ich das richtig erklärt?
Im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Also man muss sich vorstellen, mein Modell selbst ist im Prinzip nur eine mathematische Gleichung, die verschiedene Variablen hat, also verschiedene x1, x2, x3, das sind Zahlen, die sozusagen schwanken können. Dann gibt es für den Text, für den Input-Text, auf den man lernt oder den man eingibt, einfach bei ChatGPT, gibt es für jedes Wort eine numerische Repräsentation, also für jedes Wort kann man sozusagen eine Zahl zuordnen. Und mit Zahlen kann man rechnen. Das heißt, wir geben sozusagen Wörter, die als Zahlen repräsentiert sind, in das Modell rein, dann rechnet das seine Multiplikation und dann kommt irgendwas raus. Und das ist eigentlich alles, was passiert, würde ich sagen.
In der Religionsgeschichte haben wir ja das Motiv der vollkommenen Sprache oder auch adamitischen Sprache. Wir haben das auch bei Jakob Böhme. Das ist so gedacht, dass man eine Sprache hat, die die Dinge wirklich ausspricht oder deren Worte die Dinge selbst sind. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre nun diese Vorstellung, dass was wir da haben mit diesen Large Language Modellen Vollkommenheit erlangen könnte, wirklich ein Phantasma.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde dieses Verhältnis von sozusagen was abstrakt Idealem, also wie zum Beispiel einer Idee oder einer perfekten, richtigen Sprache, die sozusagen mit ihrem Objekt oder mit dem Gegenstand übereinstimmt, sehr interessant. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch manche Leute, die da schon in diese Richtung gedacht haben, das so formuliert haben und gesagt, haben wir jetzt hier nicht eigentlich sozusagen, können wir da doch nicht sozusagen zur platonischen Idee kommen oder so. Ich glaube aber, dass es da noch eine wichtige Unterscheidung braucht, und zwar der Punkt eben, dass wir auf empirischen Daten lernen. Und dadurch können wir sozusagen, wir lernen sozusagen Parameter oder Mittelwerte von diesen empirischen Daten, die eigentlich nicht wirklich in der Realität so greifbar sind, sondern das ist eben ein Mittelwert, der nicht existiert, den wir benutzen, um das zu beschreiben. Allerdings ist dieser Mittelwert trotzdem sozusagen ja die durchschnittliche Repräsentation einfach von dem, was wir in der Realität beobachten. Und eigentlich eine Idee ist ja sozusagen wirklich was Perfektes, Metaphysisches, wo für mich nochmal eine Differenz dazwischen bestehen würde. Also ich würde sagen, das, was die Modelle wirklich lernen, ist, wenn man will, eine empirische Approximation einer Idee, aber nicht die Idee selbst.
Diese Idee dieser religiösen Ursprache oder adamitischen Sprache, da steht dahinter diese Vorstellung, dass der Kosmos oder dass die Welt irgendwie wie ein sinnvoll, logisches, von Gott geschriebenes Buch ist, während solche Large Language Modelle basieren ja auf einer Sichtweise auf Sprache, dass sie arbiträr ist, das heißt zufällig, dass die Sinnhaftigkeit ist nur innerhalb des Systems und nicht in Bezug auf etwas außerhalb der Sprache Liegendes. Also der Wirklichkeitsbezug ist damit, darüber ist noch nichts ausgesagt.
Sprache, ich meine, man kann natürlich eben sagen, Sprache ist arbiträr und deswegen sind Daten auch arbiträr. Und man kann theoretisch eine Fantasiesprache in ein Language Model geben und das darauf lernen lassen und dann wird es irgendwie diese Fantasiesprache lernen, die halt unter Umständen komplett sinnfrei ist, je nachdem, wie man sie designt hat. Und Large Language Models sind halt sinnvoll, weil sie auf der menschlichen Sprache basieren und lernen und deswegen können wir sozusagen darin Sinnhaftigkeit erkennen, aber selber sind einfach nur statistische Strukturen im Modell gelernt worden.
Da kommen wir zum Wirklichkeitsbezug. Was macht es denn mit dem Wirklichkeitsbezug, wenn Maschinen zunehmend aus künstlich erzeugten Daten lernen?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage und auch aktives Forschungsfeld. Also ein Stück weit können synthetische Daten, also die wir sozusagen über andere Modelle oder wie auch immer künstlich generiert haben, können vorteilhaft sein zum Lernen, weil wir zum Beispiel Variationen, die man so in der Realität nicht beobachtet hat, aber beobachten könnte, mit einbeziehen kann. Man füllt sozusagen Lücken, die man empirisch nicht beobachtet hat, aber vielleicht beobachten könnte, und dadurch kann das Modell auf den lernen. Allerdings gibt es auch Forschungsarbeiten, die zeigen, wenn man zum Beispiel Bildmodelle auf zu vielen künstlich generierten Bildern trainiert, dass die Qualität sehr schnell nach unten abrauscht, also dass die Modelle nichts mehr Sinnvolles ausgeben können, weil einfach die sozusagen das statistische Rauschen, was in den künstlich erzeugten Bildern drin ist, dann irgendwann übernimmt das Signal der echten Bilder, auf dem eigentlich vorher gelernt wurde. Das heißt, das ist ein Stück weit sinnvoll, aber ab einem gewissen Punkt ist es kontraproduktiv.
Du sprichst die Bilder an und du forschst ja zu einem ganz konkreten Anwendungsfeld auch, nämlich Bilder, die Krebs abbilden. Da ist es natürlich hoch signifikant, ob da welche Genauigkeit da erzielt werden kann. Und ich kann mir vorstellen, tatsächlich in dem Feld, dass da KI uns sehr voranbringen kann. Ich bin selbst betroffen gewesen. Ich hatte auch so eine Diagnose noch in der Zeit, bevor KI angewendet wurde. Und da war das so, dass dann die Bilder was ergeben und dann muss das erst interpretiert werden. Als Patient oder Patientin wartet man, bis so eine sogenannte Tumorkonferenz abgehalten wird. Das kann in 10 Tagen sein, in 2 Wochen sind Wartezeiten. Und es bleibt immer wie ein ziemlicher Unsicherheitsspektrum. Was kannst du denn dazu sagen, zu diesem Feld und wie KI da helfen kann?
Ja, das ist also, Medizin ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, wo KI eben gesamtgesellschaftlich sinnvoll angewendet werden kann, eben aus genau den Gründen, die du im Prinzip schon angesprochen hast. Es ist oft in der Realität in Kliniken oder bei Ärzten, Ärztinnen nicht die Kapazität da, alles im Detail mit der Zeit zu begutachten, die vielleicht geboten wäre. Und da, glaube ich, kann KI helfen, indem man zum Beispiel Bilder automatisch verarbeitet, klassifiziert und scannt und da wie so eine Art algorithmisches Frühwarnsystem drüber laufen lässt. Das ersetzt natürlich nicht, dass ein Mensch am Ende des Tages sich das anschaut und sagt, okay, ja, das trifft jetzt zu, was die KI da gesagt hat, aber man kann mit Sicherheit dort einiges finden, was vielleicht sonst untergegangen wäre.
Wie weit ist da die Technologie und auf was dürfen wir da noch hoffen?
Die Technologie, also die Sachen, die wir sozusagen akademisch im Sandbox-Bereich machen können, sind schon recht fortgeschritten, würde ich sagen. Also wir haben da teilweise sehr gute Metriken, sehr gute Genauigkeiten, dass man bestimmte Krankheiten oder bestimmte organische Strukturen oder was auch immer entdecken kann. Die werden in der Realität auch schon teilweise angewendet, aber natürlich noch nicht so großflächig, wie es vielleicht möglich oder wünschenswert wäre. Aber auch mit gutem Grund, weil es muss natürlich immer gewährleistet sein, dass diese Systeme, gerade wenn halt Gesundheit oder menschliches Wohl involviert ist, dass die Systeme wirklich genau das tun, was sie versprechen und dass nicht auf der anderen Seite vielleicht was untergeht, was unvorhergesehen ist. Also man muss sicherstellen, dass sie einfach funktionieren, wie sie sollen Und deswegen ist da die Zulassung noch ein bisschen hinter dem, was technisch machbar wäre. Aber es gibt auf jeden Fall Bestrebungen, dahin zu kommen.
KI gilt ja vielen als objektiver, sogar als menschliches Urteilen. Denkst du, wir werden zunehmend Entscheidungen auch Maschinen überlassen, an welchen Punkten besser der Mensch entscheiden sollte? Und wenn das so ist, wer ist dann noch verantwortlich?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage. Und ich würde erstmal bei dem Objektiv einsteigen. Und zwar, ich glaube, das ist ein relativ gefährlicher Anthropomorphismus, wenn man wirklich überzeugt ist, dass die KI objektiver ist als ein Mensch. Weil die KI, wie gesagt, die hat gar keinen Begriff von objektiv, subjektiv oder von wahr und falsch, sondern sie arbeitet auf ihrem gegebenen Input. Dass es oft zu menschlich überlegen wirkt, ist unter anderem eine Entscheidung der Designer von diesen Systemen, weil die natürlich auch Produkte verkaufen wollen oder am Ende des Tages einfach Firmen sind, die Gewinnstreben haben, ne? Also es ist eine bewusste Entscheidung von OpenAI, einen Chatbot zu bauen, der menschlich wirkt, indem es zum Beispiel so aussieht, als würde er gerade eine Antwort tippen oder so. Es ist ein Stück weit für die einfach Marketing. Das heißt, ich würde sagen, die KI ist auf keinen Fall objektiv, weil für sie diese Kategorien gar nicht stattfinden. Gleichzeitig gibt es aber natürlich Bestrebungen, KI teilweise eben anzuwenden in Fällen, wo sie nicht angewendet werden soll. Und das kann natürlich sehr problematisch werden, wenn man zum Beispiel an selbstfahrende Autos denkt. Wer ist verantwortlich, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut? Oder wenn Verwaltungssysteme, Kreditvergaben oder sonst was algorithmisch von KI,
Oder
ja,
an Drohnen,
oder
Drohnen
selbstverständlich,
und die
genau.
ganze Kriegsführung, ja.
Ja, da eben weil Statistik involviert ist, passieren Fehlentscheidungen und eine Fehlentscheidung kann, also eine einzige Fehlentscheidung, auch wenn so ein kleiner Teil der Statistik, kann natürlich zu viel sein, wenn es eher um ernsthafte menschliche Faktoren wie Leben, Gesundheit oder sonstige Dinge geht, nicht wahr? Das heißt, das ist auch ein Thema eigentlich wirklich, was von der Politik und von der Gesellschaft adressiert und gelöst werden muss. Inwiefern sind wir bereit, algorithmischen Systemen Verantwortung zu übertragen? Und ja, ich glaube, das ist was noch nicht geklärt ist, was aber eines der wichtigen politischen Themen der nächsten Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte werden wird.
Hast du da eine Meinung, die du uns sagen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man sollte Verantwortung nicht an KI übertragen, wo es um wichtige Dinge geht, sage ich einfach mal. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass, also man hört ja immer vom Bürokratieabbau, da in den USA gibt es ja jetzt seit der zweiten Trump-Regierung große Bestrebungen, Bürokratieabbau und es wird alles mit KI verwaltet. Da fallen halt natürlich viele Menschen, die sozusagen irgendwie Ausreißer in der Statistik sind oder so, einfach durchs Raster und die haben halt dann einfach ein Problem, weil die haben keinen Ansprechpartner mehr und die Entscheidung wird über die getroffen, ohne dass jemals ein Mensch wirklich sich damit diesem Fall überhaupt auseinandergesetzt hat, ne? Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem, aber halt auch eben wie ich gesagt habe, eine politische Entscheidung. Es ist nicht so, dass die KI jetzt per se überlegen ist oder etwas bewusst macht, sondern es ist vielmehr eine bewusste menschliche Entscheidung, in diesem Bereich jetzt KI einzusetzen. Und das ist eben eine Entscheidung, die politisch diskutiert gehört. Und ich finde, man sollte da eher restriktiver sein, was wir in Europa zum Glück noch sind, als weniger restriktiv, weil ja oft Menschen oder oft da noch Randgruppen und so weiter einfach durchs Raster fallen werden.
Wir erleben ja auch einen rasanten Abbau demokratischer Strukturen, befeuert gerade auch von Tech-Akteuren. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein großes Problem, weil das man vor allem auch im digitalen Raum wahrnimmt, weil man sieht, dass wer KI hat, kann sie einsetzen und die Frage ist, wozu setzt er sie ein, ne? Und dadurch, dass KI sehr rechenintensiv ist, ist jetzt nicht per se demokratisch jedem zugänglich, sondern bestimmte Akteure setzen sie dann mit bestimmten Zielen ein. Und das kann natürlich eben problematisch werden, wenn man sieht, dass der digitale Raum, also Twitter, Facebook und so weiter, mit Bots geflutet werden, die bestimmte politische Meinungen sozusagen künstlich verstärken, was natürlich dann einfach in die Realität überschwappt. Aber das ist eigentlich der große Punkt, von dem ich eben meine, dass das gesellschaftlich wirklich offen, demokratisch diskutiert werden muss. Was wollen wir mit KI tun und wozu wollen wir sie einsetzen? Weil Stand jetzt ist es eben so, dass aufgrund der Rechenintensität und der Kosten und so halt bestimmte Akteure mit KI schon sehr viel machen können und andere nicht. Und es sollte meiner Meinung nach halt Bestrebungen geben, KI zu demokratisieren und zugänglich zu machen, damit wir wirklich auch alle als Gesellschaft davon profitieren können. Und ich glaube, das ist möglich. Also es ist nur, man muss es nur eben in die richtige Richtung lenken.
Siehst du da Ansätze? Kannst du Netzwerke nennen, Forschungen, Forscher, wo man sich da schlau machen kann?
Ja, ich finde zum Beispiel Jan LeCun, das ist der, war lange Zeit ist der Chef von Meta AI oder Facebook AI. Der ist ein großer Advokat von Open Source Models und der hat auch diesen Begriff vom Stochastic Parrot, von dem stochastischen Papagei geprägt. Der hat das, also der ist ein großer Fan davon, sozusagen Modelle einfach öffentlich zugänglich zu machen und jeder kann damit forschen und sie verwenden. Oh, ja, also von dem bin ich zum Beispiel ein großer Fan.
Ich möchte noch auf das Energiethema kurz zu sprechen kommen. Man weiß ja, es ist energieintensiv. Manche großen Tech-Giganten greifen sich inzwischen Atomkraftwerke. Mich würde noch interessieren, DeepSeek aus China, da hieß es ja, dass das so wesentlich ressourcenschonender unterwegs ist. Hältst du das für glaubwürdig?
Jein, das Modell ist auf jeden Fall kleiner und verbraucht dadurch weniger Energie. Allerdings ist es so, dass DeepSeek wohl nicht trainiert hätte werden können, ohne dass es vorher die anderen Modelle von OpenAI gab. Das heißt, das musste sozusagen erst den großen Energieverbrauch geben, dass wir jetzt den kleineren haben. Und so wird es auch mit den Fortschritten wieder sein. Also man braucht eine gewisse Kapazität. Man kann dann, Destillation nennt sich das in der Fachsprache, dass man sozusagen Modelle verkleinert, also große Modelle einfach in kleinere komprimiert. Das funktioniert auch, aber man braucht halt eben zuvor eigentlich immer die größere Vorlage.
Du hast schon angesprochen, Grenzen, grundsätzliche Grenzen dieser Modelle. Wenn ich dich richtig verstanden habe, bleibt ein gewisses Halluzinieren immer bestehen. Gibt es auch Fähigkeiten, die durch weitere Optimierung sogar sich eher verschlechtern werden?
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz bekanntes Phänomen in der Forschung, das nennt man Overfitting. Das bedeutet, man hat ein Datenset, trainiert das Modell darauf und wenn man länger und länger und länger trainiert, dann lernt das Modell irgendwann die Daten nur noch auswendig. Das heißt, wenn man neue, unvorhergesehene Daten eingibt, was man in der Realität ja tut, man stellt Anfragen, die es wahrscheinlich noch nie gesehen hat, man gibt zur Diagnose Bilder rein von Patienten, die es noch nie gesehen hat, dann kann es mit diesen neuen Bildern sozusagen nichts anfangen, weil es sozusagen zu stark auf die vorherigen Daten trainiert wurde. Das heißt, man muss eigentlich in der Praxis immer den richtigen Punkt finden, ab dem man aufhört zu trainieren, weil es sonst zu statisch auf dem Trainingsdatenset ist.
KI greift in zentrale Bereiche des menschlichen Lebens, der Selbstdeutung ein, Sprache, Urteilsfähigkeit, sogar Spiritualität. Wir hören ja, dass Menschen ChatGPT nutzen als spiritueller Ratgeber. Ist das für dich eher eine produktive Irritation oder beängstigend, was da passiert? Und wie Leute das benutzen?
Also ich finde das grundsätzlich eher also eine produktive oder ja, also eigentlich eine gute Sache, weil wenn halt eben ein Individuum da was draus zieht. So ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man irgendwie Rat für irgendwas sucht und dann weiß man, das Modell hat im Endeffekt die Bibel oder sonstige Quellen gelesen, dass man dann nachfragt, hey, was würde jetzt sozusagen man aus biblischer Sicht dazu sagen? Und das ist ja im Prinzip ist es eigentlich ja nichts anderes, wie wenn man die Bibel liest, nur halt interaktiv im digitalen Raum, nicht wahr? Also das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen und ich finde es eigentlich auch gut, wenn das passiert. Ich glaube, dass insgesamt halt das Selbstbild des Menschen durch die KI jetzt gerade ein bisschen so auf dem Prüfstand steht, weil einerseits hat man ja diese Frage, also allein schon im Begriff eben künstliche Intelligenz, man sagt, das ist Intelligenz. Ich würde aber vielleicht gar nicht so weit gehen, weil da man da wieder so einen Anthropomorphismus drin hat. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass einem KI halt dann eher was über die eigene Intelligenz oder den Menschen über seine eigene Intelligenz lernen kann, nämlich das, was sozusagen gut modellierbar ist und was nicht, und das Surplus, was nicht gut modellierbar ist, ist dann vielleicht das, was Intelligenz wirklich ausmacht.
Was hilft dir, Simon, bei all dieser technischen Komplexität geerdet zu bleiben?
Ich würde sagen, eigentlich vor allem Gespräche mit Freunden, Familie, Kollegen über die Entwicklung, dann kommt man oft natürlich drauf, wow, das ist alles schon ziemlich beeindruckend und überfordernd, aber gleichzeitig kommt man dann auch drauf, wow, das ist eigentlich schon irgendwie Science Fiction und eigentlich irgendwie so ein kleines Wunder und hey, wir können jetzt mit deinem Computer reden. Und ich meine, wenn man sich die Menschheitsgeschichte oder die Technologiegeschichte anschaut, dann haben wir eigentlich lauter Wunder bisher geschafft, nicht wahr? Wir haben Flugzeuge, wir haben Handys, wir haben das Internet und jetzt haben wir halt KI und ich glaube, es ist wichtig, dass halt KI ein bisschen so diesen mystischen, geheimnisvollen, vielleicht auch bedrohlichen, diese bedrohliche Aura ein bisschen verliert oder abgebaut wird und dass man sieht, hey, das ist einfach nur eine neue, sehr mächtige Technik, die man auch für viele positive Dinge verwenden kann.
Dankeschön, du hast mir einige Ängste genommen und ich sehe, glaube ich, jetzt auch klarer. Simon, du hast mir gesagt, dass wenn unsere ZuhörerInnen, wenn sie Fragen haben, da können sie an das RefLab schreiben. Ich werde dich bitten, dann diese Fragen zu beantworten.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Nun wie immer 5 Himmel- und Erdung-Einsichten aus dem Gespräch. Erstens, KI entmythologisieren. KI wirkt schnell unheimlich, weil sie mysteriös erscheint. Im Gespräch mit dem Experten wird sie als Technik eingeordnet, wie Flugzeug, Handy, Internet. Das senkt Angst, ohne die Macht zu leugnen. Zweitens, mehr Tempo bringt mehr Fehlergefahr. KI macht Arbeit schneller, aber genau dieses Tempo verführt dazu, weniger zu prüfen. Effizienz braucht nicht weniger, sondern mehr Kontrolle. Drittens, Ängste sind teils berechtigt, teils überzogen. Einige Jobs und Aufgaben werden sich stark verändern. Massenarbeitslosigkeit oder der Mensch wird ersetzt, aber wäre in Simons Augen zu dystopisch gedacht. Viertens, Fehleranfälligkeit ist systembedingt. Das große Risiko sind nicht die groben Patzer, sondern die leisen Fehler, die niemand merkt. Darum, Modelle sollen Unsicherheit anzeigen können. Forschung versucht genau das zu erreichen. Und fünftens, Perfektion bleibt unwahrscheinlich. Textmodelle stoßen an Grenzen beim Datenmaterial und, weil sie mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, bleiben Fehler prinzipiell immer möglich. Fortschritte werden in nächster Zeit wahrscheinlich eher kleiner ausfallen. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst gerne Kommentare. Das gibt mir auch Anhaltspunkte, welche Themen und Gäste euch besonders interessieren. Wenn ihr Himmel und Erdung abonnieren möchtet, könnt ihr das bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt, tun. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. RefLab.